ARD.
Die Kritik dessen, was ich denke, gehört ja zur Freiheit dazu, nämlich zur Freiheit der anderen, das, was ich richtig finde, kritisch zu hinterfragen. Und daran wird auch schon deutlich, Freiheit gibt es eigentlich nur in Beziehungen, in sozialen Kontexten.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Bleib Mensch. Ganz herzlich willkommen auch in der ARD Audiothek. Können Sie die natürlich auch hören und Sie finden uns da natürlich. Gehen Sie einfach mal in die ARD Audiothek und suchen nach Bleib Mensch und dann finden Sie uns beide. Hallo Petra, wie geht
Hallo,
es dir heute?
Grüße dich. Es geht mir gut.
Das ist schön. Mir auch. Und wir haben heute wieder mal, heute bin ich mal gespannt, was da mal passiert. Weil, falls Sie neu dabei sind, natürlich auch ein herzliches Willkommen. Wir machen uns hier alle zwei Wochen Gedanken über den Zustand der Welt und damit ja auch der Seele, finde ich. Und da gibt es ja nur gerade auch wirklich viel zu verarbeiten. Und das machen wir aus journalistischer Sicht. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Und das machen wir aus ethischer Sicht. Petra, das ist so dein Beritt.
Ja, und auch aus theologischer und religiöser Sicht, aber immer so, dass es sich übersetzt in die Kontexte, die alle verstehen.
In das,
hoffentlich.
In das echte Leben.
In unser aller kompliziertes, verwickeltes, echte Leben, genau.
Ja, ich
in dieses, genau.
Pass auf, kompliziert. Manche sagen auch, ich kriege ja dann auch so Rückmeldungen, auch aus dem Bekanntenkreis. Manchmal geht ganz schön hochgestochen bei euch, Arne. Das mag wohl sein, aber ich finde auch, das bleibt dann manchmal nicht ganz aus, wenn es um sowas Wichtiges geht wie heute oder vielleicht sogar um alles. Wir machen uns Gedanken um die Freiheit. Und die Freiheit ist doch alles, oder Petra? Fangen wir mal ganz groß an.
Die Freiheit ist großartig und ich kenne eigentlich niemand, der sagt, ich brauche keine Freiheit. Also Freiheit ist so eine elementare Form des Lebensausdrucks, sich frei bewegen können, frei denken, frei reden, sich frei seine Partner und Partnerin und sein Lebenskonzept zu suchen, den Beruf. Das ist ein unglaublich hohes Gut und es ist aber oft auch bitter erstritten, dass diese Freiheiten für uns jetzt möglich sind. Also, dass ich als Frau in einem kirchlichen Amt sein kann, dass du als Journalist das sagen kannst, was du nach guten Recherchen für richtig hältst. Und deswegen ist das in der Tat auch ein sehr voraussetzungsvolles Thema.
Und ich würde sogar sagen, dass das Konzept von Freiheit, das ist was, das alle politischen Lager, glaube ich, unterschreiben würden, dass Freiheit das höchste Gut ist und dass es zu schützen gilt. Und das schreibt sich ja auch jeder auf die Fahne, auch die Extreme übrigens. So quasi wie so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner, wo wir, also vom Begriff her, aber es ist, glaube ich, es wird immer doller, glaube ich, dass so eine unterschiedliche Ansicht ist, was Freiheit bedeutet. Findest du das auch, dass sich das gerade so ein bisschen
Ja, es
trennt?
Gibt so einen Trend zu glauben, Freiheit sei vor allem meine Freiheit, mir viele Dinge vom Leib zu halten oder auch Menschen, die mich nicht verstehen, die ich anstrengend finde, mir den Staat vom Leib zu halten, Regeln vom Leib zu halten, Lebensformen vom Leib zu halten, die ich nicht sehen will. Und das führt dazu, dass das, was mit Freiheit verbunden ist, im Grunde vor allem meine Freiheit ist. Und das Großartige an dem Konzept der Freiheit, wie wir es, ich sag's mal, super pathetisch, ja, im
ja.
Abendland
Wann,
entwickelt
wenn
nicht
heute?
Haben und auch mit vielen Begründungszusammenhängen in der jüdischen und in der christlichen Tradition, ist eben die Einsicht, dass meine Freiheit sich nur dann umsetzen kann, wenn sie auch Respekt hat vor der Freiheit der anderen. Das heißt, das geht gar nicht ohne eine Form der Verantwortung und auch nicht ohne die Achtung dessen, was man in unserer deutschen Verfassung mit Würde beschreibt, also die Würde der anderen, kann eben durch meine Freiheit nicht permanent unter Druck geraten. Und dadurch wird schon deutlich, dass Freiheit möglicherweise nicht das höchste, sondern nur das zweithöchste Gut ist.
Ich finde auf jeden Fall, es tobt so ein bisschen so ein Kampf darüber, was Freiheit eigentlich bedeutet. Und ich meine das zu empfinden, dass dieser Kampf auch immer heftiger tobt, auch in der politischen Debatte. Es ist auf jeden Fall das Wort der Stunde. Also auch heute nochmal der Hinweis, Angela Merkel, wir hatten es in einer anderen Folge auch schon mal erwähnt, die auch ihre Memoiren 700 Seiten über ihr politisches Leben mit diesem einen Begriff betitelt hat, Freiheit. Und ich habe so überlegt, wie kommt das eigentlich, dass sich das so nach vorne geschoben hat und dass das so wichtig geworden ist, dieses Thema, und habe dazu was gefunden, neulich in einem Interview vom früheren Innenminister Gerhard Baum, FDP. Der ist jetzt ja gerade mit 92 Jahren verstorben. Der hat gesagt, viele Deutsche fremdeln mit der Freiheit, wenn man es nämlich gut begründet und machtvoll oder raffiniert vorträgt, geben sie für die Sicherheit die Freiheit her. Und dahinter steckt Diese Furie, von der gerade die ganze Welt gekennzeichnet ist, und diese Furie heißt Angst. Sie vernebelt den Blick, sie ist die hinterhältigste Gefahr für die Freiheit. Gehst du damit? Also, weil ich so gedacht habe, ah ja, vielleicht ist das die Angst der Grund, warum wir gerade so viel uns über Freiheit streiten und darüber Gedanken machen und das irgendwie nochmal auch heute in diesem Podcast so ein bisschen aufdröseln wollen, was eigentlich Freiheit bedeutet.
Ich finde das einen sehr anregenden Gedanken und es ist übrigens auch ein philosophisch gedeckter Gedanke, dass sich Angst und Freiheitsbedürfnis widersprechen. Das heißt, wer Angst hat, hofft vor allem geschützt zu sein. Aber es gibt noch eine andere Dimension, die Gerd Baum nicht so in den Blick genommen hat. Das ist nämlich die Verfälschung dieser freiheitlichen Idee in etwas Libertäres, also in die Idee der Freiheit von allem Möglichen. Und dieser Gedanke, Freiheit zu etwas, das ist das, was Baum meint, ein Risiko eingehen, ein Unternehmen gründen, eine Meinung nach außen formulieren, einen Kommentar beim Abendbrottisch formulieren, der möglicherweise kritisch gesehen wird. Also diese innere und diese äußere Freiheit im Grunde durch eine Übertreibung einer Freiheitsidee in einer Hinsicht, woran vielleicht auch manche in der FDP nicht ganz unschuldig sind, um das jetzt mal politisch zuzuschreiben. Also das, was mit Freiheit verbunden ist, in diesem doppelten Sinne, Freiheit zu etwas zu haben und auch Freiheit von etwas, also von etwas unbehelligt zu bleiben, geschützt zu werden, dass man das in die eine Richtung auflöst.
Ja.
Und daraus wird etwas Libertäres und die personifizierte Kraft dieses Libertären ist im Grunde Elon Musk, der eben sagt, Freiheit ist, dass ich alles tun und lassen kann, was ich will, und weil er sehr, sehr viel Geld hat und sehr, sehr viel Einfluss, kann er fast alles, nämlich sogar möglicherweise bald zum Mars fliegen.
Ja.
Und bis in unsere sozialen Medien, unseren Wahlkampf in Deutschland beeinflussen. Und das ist eine Freiheitsidee, die nicht aus Angst lebt, sondern aus einer völligen Selbstüberschätzung dessen, was menschliche Freiheit eigentlich ist.
Freiheit zu und Freiheit von, das finde ich ganz gut. Vielleicht anders ausgedrückt, weil ich gerade gesagt habe, es tobt so ein Kampf. Manche Beobachter sprechen davon, dass gerade so ein Vormachtwechsel stattfindet von liberal-progressiv zu rechts-national-libertär. In Europa gibt es Tendenzen, vor allem aber in den USA. Würdest du da mitgehen? Kannst du damit was anfangen? Also, dass so ein Hegemoniewechsel, so eine Vormachtstellung gerade irgendwie kippt. Also ich werde vielleicht nochmal konkreter. Trump macht es ja vor, sozusagen so ein Kampf gegen, also das ist ja wirklich bei Trump zum Beispiel so, dass es gibt Dekrete, wo der Kampf gegen Diversität, Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion angeordnet ist für sämtliche Regierungsbehörden. Also dass da dieser Wechsel, diese Machtablösung in Anführungszeichen irgendwie stattfindet.
Wir sind aus guten Gründen sehr stark im Moment auf die Vereinigten Staaten fixiert, wenn wir uns solche Entwicklungen angucken. Ich finde aber wichtig, dass wir uns in unserer eigenen Gesellschaft und auch in europäischen Gesellschaften das mal ein bisschen genauer angucken. Also auch im selbstkritischen Sinne. Ich glaube schon, dass es in der Tat fast schon einen Epochenwechsel gibt. Also es brauchte ganz lange, man könnte fast sagen, mit der Aufklärung vor 200 Jahren hat das angefangen, diese Idee, dass ich selbst die gleiche Freiheit habe wie du. Und das war ja eine Entdeckung, das war ja lange gar nicht klar. Und dass diese gleiche Freiheit und gleiche Würde Folgen hat für die Art, wie Menschen miteinander leben. Und dass du mit mir irgendwie umgehen musst, obwohl ich andere Dinge glaube, denke, mich nicht nur anders kleide, sondern anders lebe. Das ist die Zumutung, die in der Freiheit steckt. Und jetzt gibt es so eine Sehnsucht danach, eigentlich die Freiheit nur noch für meinesgleichen zu fordern. Das ist das eine. Seltsamerweise mit so ganz starken Vorstellungen einer Autorität, die mir das schon irgendwie alles sorgend einrichtet, während es gleichzeitig eine ganz starke Aversion gibt gegen Institutionen aller Art, ganz besonders eben gegen staatliche Institutionen. Und ganz viele schaffen es, das in einem Atemzug zu erwähnen, obwohl sie dann ja eigentlich zwei Sachen sagen, die sich total ausschließen. Also die Sehnsucht nach einer großen Autorität, in der man aufgehoben ist, ohne selber noch irgendwie Verantwortung zu übernehmen, mit der Sehnsucht, ja nicht mit den Zumutungen der anderen irgendwie behelligt zu werden. Und das passiert gleichzeitig.
Ja, oder anders ausgedrückt, so ein bisschen, weil das ja die Frage heute ist, auch hier bei uns, so was Freiheit denn ist oder bedeutet. Ist es so viele Rechte wie möglich für alle Menschen, vor allem Minderheiten? Oder ist es stattdessen, dass das Libertäre, was du gerade gesagt hattest, die Abwesenheit von Vorgaben, von Regeln, von Institutionen? Und so war es ja, finde ich, eher so in den letzten 70 Jahren, so wenn man sich die Weltordnung, also die westlich geprägte vielleicht anguckt, auch da mit viel Heuchelei und mit Doppeldeutigkeit, ganz klar. Also war ja nicht einfach alles nur eine tolle, heile Welt. Aber was ist Freiheit?
Der Impuls im Moment ist ja zu sagen, die Freiheit ist am stärksten bedroht durch Regeln, Gesetze, Vorschriften, vielleicht auch moralische Vorschriften aller Art. Und in mancherlei Hinsicht stimmt das vielleicht sogar, etwa weil man Unternehmerinnen fragt. Auf der anderen Seite wird nicht thematisiert, dass Freiheit auch bedroht ist durch die komplette Abwesenheit von Regeln, weil dann diejenigen, die schwächer sind in einem Kontext, mit ihrer Freiheit überhaupt kein Gehör mehr finden. Deswegen finde ich die Art, wie Freiheit in unserer Verfassung geregelt wird, so großartig. Sie ist nämlich immer an die Menschenwürde der anderen gebunden. Das heißt, es gibt überhaupt keine eigene Freiheit, ohne immer mitzudenken, wie geht es der Freiheit der anderen, weil die wiederum eigentlich dann auch meine Freiheit sichern. Das ist super anstrengend und auch anspruchsvoll, weil es Freiheit ohne Verantwortung an dieser Stelle dann nicht gibt. Und Freiheit bedeutet eben, um mal so ein Beispiel zu nennen, nicht mit 150 durch eine Innenstadt rasen zu können, weil man gerade ein schnelles Auto hat. Da wird schon deutlich, die Regeln schützen mich. In dem Moment, wo ich am Lenkrad sitze, mag das ja vielleicht einschränkend sein, aber in dem Moment, wo ich über so eine Straße als Fußgängerin gehe, bin ich ganz froh, dass das anders geregelt ist. Also auch diese innere Einsicht, dass Regeln, die meine Freiheit möglicherweise auch einschränken, eigentlich auch für meine eigene Freiheit hilfreich sind. Dieses Denken verliert sich irgendwie. Mhm. Und das Ganze passiert ja auch noch auf einer anderen Ebene. Daran kann man es vielleicht am schönsten zeigen. Diese Redewendung, man dürfe ja nicht mehr sagen, was man denke. In dem Moment sagt man es auch schon und stellt dann fest, es gibt möglicherweise Kritik an dem, was man sagt. Aber die Kritik dessen, was ich denke, gehört ja zur Freiheit dazu, nämlich zur Freiheit der anderen, das, was ich richtig finde, kritisch zu hinterfragen. Und daran wird auch schon deutlich, Freiheit gibt es eigentlich nur in Beziehungen, in sozialen Kontexten.
Haben wir vielleicht, fällt mir gerade irgendwie ein, quasi zu viel Freiheit, dass irgendwie die Menschen der Sache überdrüssig geworden sind und das irgendwie jetzt so zu diesen Gedanken gelangen können?
Das weiß ich nicht. Man könnte natürlich auch sagen, wir haben möglicherweise die Freiheitsräume, die wir hatten, immer schon zu wenig genutzt. Das wäre jetzt ja auch Gerhard Baums Perspektive. Wir sind irgendwie ängstlich, auch nicht besonders risikobegeistert. Das ist ja die eine Seite. Und die andere haben wir uns ja vielleicht auch stranguliert mit allem Möglichen, was faktisch wirklich Freiheit auch im gestalterischen Sinne beschränkt. Also überbordende Bürokratie und so ist dann so ein Beispiel. Aber ich finde vor allem, dass das Verhältnis von Freiheit und Verantwortung, das nochmal deutlich wird, Freiheit gibt es nicht als Ego-Nummer, sondern es gibt es immer nur in Beziehungen. Das merkt man ja schon in Familien. Dass das einen hohen Wert hat. Also um so ein Beispiel zu nennen, natürlich könnte theoretisch in einer Familie jeder essen, wann er will, so irgendwas im Kühlschrank steht. Und alle wären irgendwie satt. Aber die Idee, dass man zwischendurch sich gemeinsam am Tisch trifft und möglicherweise nicht alle alles gerade gleich gerne essen und trotzdem deutlich machen, das sind aber Regeln, die uns immer wieder zusammenführen. Das ist, finde ich, so ein Beispiel dafür.
Ja, schönes Beispiel. Also wirklich schönes Beispiel, weil ich habe ja gesagt, eingangs hier so ein bisschen ab und an wird es auch hochtrabend hier. Und heute gerade bei diesem Thema muss man so ein bisschen aufpassen, dass man es immer wieder runterholt. Deshalb finde ich ein gutes Beispiel von dir, das als Bild zu benutzen. Mhm. Ich habe auch so gedacht, boah, bevor ich jetzt hier sämtliche Bücher wälze und weil ich ja auch in dieser Vorbereitung auf diese Folge dachte, okay, was ist eigentlich Freiheit nochmal? Und lustigerweise hat die Patin meines kleinen Sohnes zu seinem Geburtstag gerade ein Buch geschenkt, ein Kinderbuch von Sibylle Hein. Das heißt Freiheit, du große Wundertüte. Ich habe es mal mitgebracht, weil ich, bevor wir jetzt hier so überkandidelt, also in einem Kinderbuch wird da beschrieben, was ist Freiheit eigentlich? Und das habe ich mal mitgebracht, weil ich finde, das passt hier ganz gut hin, um uns quasi nochmal gemeinsam ganz simpel zu erden. Also, das passt nämlich zu deinem Bild. Freiheit meint, Punkt 1, alles fragen und wissen zu dürfen. Punkt 2, Freiheit heißt, sei wer auch immer du sein willst, auch anders als alle anderen. Drittens, Freiheit heißt, die Kleinen dürfen so viel wie die Großen, die Armen so viel wie die Reichen, die Schwachen so viel wie die Starken. Und ganz wichtig, Freiheit meint auch immer die Freiheit der anderen. Und ich finde, in diesen vier Punkten ist relativ klar, was so ein bisschen eigentlich der Freiheitsbegriff ist, den es hier bei uns seit 70 Jahren so gibt. Oder würdest du das
So, ja, ist wundervoll, wundervoll formuliert, das mit dem Begriff der Wundertüte zusammenzufassen, hat ja auch irgendwie was, denn es ist ja so, wenn man dann in der Tiefe dieser Tüte gräbt, entdeckt man immer noch irgendwas anderes, hoffentlich, selbst wenn es unten dann irgendwann ganz klein ist. Mhm. Und es ist ja auch wichtig, nochmal daran zu erinnern, dass diese Art auch politischer Freiheit in der deutschen Geschichte eine junge Freiheit ist. Und dass ganz lange, gerade in dem Gebiet, was heute Deutschland ist, die Gewissensfreiheit, die Religionsfreiheit und anderes sehr stark unter Druck war immer. Und dann ja auch auf barbarische Weise eingeschränkt wurde für viele. Und aus der Erfahrung dieser Diktatur dann diese Freiheitsräume möglicherweise überhaupt gar nicht hoch genug zu achten sind. Und deswegen ist das Verächtlichmachung dieser garantierten Freiheitsrechte auch was wirklich Gefährliches, meines Erachtens.
Es gibt ja so diese Kritik, dass vielleicht diese Errungenschaft, oder wenn wir nochmal auf den Punkt gehen, die Kleinen dürfen so viel wie die Großen, die Armen so viel wie die Reichen, die Schwachen so viel wie die Starken, dass das überdreht wurde. Das geht so ein bisschen in Richtung Wokeness, also so die Forderung nach einem wachsamen Bewusstsein für mangelnde soziale Gerechtigkeit. Was entgegnest du dieser Kritik?
Ich finde es berechtigt, dass man sich Formen von Übertreibungen anguckt. Und zwar immer dann, wenn man auch zeigen kann, dass es nicht nur um den Schutz von Freiheiten, etwa von Minderheiten geht, aller Art. Denn das ist eine große Errungenschaft unserer Verfassung, dass sie eben nicht nur die schützt, die gerade mal die Mehrheit sind, sondern die anderen auch. Sondern dass sich über alles so ein Korsett setzt, das in der Tat möglicherweise auch Übertreibungen hat. Daran finde ich aber immer wichtig zu fragen, ist das eigentlich das, was ich als Übertreibung empfinde und aber in Wahrheit andere vor Kränkungen, Scham, Verletzungen schützt? Da muss man das selbstkritisch angucken. Oder gibt es solche Phänomene, wo Menschen das Gefühl haben, sie sind in ihrer Freiheit wirklich, also nachweislich, auch wirklich eingeschränkt? Und das Beispiel, was dann immer ja kommt, ist, man darf gar nicht mehr sagen, was man sagen will, und dann geht's gleich los und dann wird gepoltert und geschimpft und niemand verbietet es natürlich. Mhm. Und deswegen finde ich wichtig, bei diesen Übertreibungen ganz klar zu gucken, wo sind die eigentlich genau? Und da ist es was anderes, ob man über Bürokratieabbau redet oder über die Frage, wie Menschen eigentlich über Minderheiten aller Art reden. Mhm. Das ist für mich wirklich was anderes. Und wenn das alles so in einen Topf geworfen wird, also die Steuervorschriften für Unternehmen und die Frage, wie man sich wechselseitig so anspricht, dass niemand verletzt, gekränkt oder in irgendeiner Weise beschädigt wird, diese Unterscheidung würde mir schon helfen in dieser Diskussion. Ja. Dann wüsste ich auch, worüber ich gerade rede, wenn es um Freiheitseinschränkungen geht.
Aber das ist ein zentraler Punkt bei dieser Sache mit diesem, okay, man darf ja irgendwie kaum mehr alles sagen. Ich habe nämlich auch den Eindruck, dass da so in gewissen Teilen der Bevölkerung so eine Art, so eine Schubumkehr so stattfindet. Also dass so ein Wunsch irgendwie da ist, so weg mit Sprachregelungen, weg mit Bindungen und Verpflichtungen, die man so hat. Ich habe neulich eine Dokumentation gesehen, da ging es darum, dass Chemnitz zur europäischen Kulturhauptstadt wird und es gab Demonstrationen dagegen von der Rechten und da lief aber ganz normaler, in Anführungszeichen, Teilnehmer dieser Demo mit und der sagte, mir wurde schon mal gesagt, was ich denken soll und das will ich nicht mehr, ich will frei sein. Und da fand ich an dieser einen Situation mit diesem einen Satz genau das, was wir ja hier heute in dieser Folge so ein bisschen debattieren, fand ich an einem Punkt ganz gut dargestellt. Ja? Also, dass das auch von diesem Menschen kritisch wahrgenommen wird, dass er sagt, zur Freiheit, die Freiheit für mich hat ein bisschen dazu geführt, dass gerade so vorgesagt wird, was Freiheit bedeuten soll, dass ich mich jetzt freuen soll, dass wir eine europäische Kulturhauptstadt sind, etc. mit all diesen, also auch der hatte so ein Schild gegen Wokeness und so. Und was würdest du dem entgegnen? So, was ist das für ein Unbehagen?
Wenn es um Menschen geht, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, finde ich richtig und wichtig, dass wir, die wir im Westen aufgewachsen sind, verstehen, mit welcher Mentalität und welchen Erfahrungen im Hintergrund jemand so antwortet. Das ist mal das Erste, um das zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, in einem vermeintlich fürsorgenden Staat zu leben, der in Wahrheit eine Diktatur gewesen ist. Das ist das eine. Das andere, was ich dann aber auch sagen würde, ist, erstens muss sich, glaube ich, niemand in Chemnitz freuen. Man kann auch einfach sagen, lass die Freude doch andere haben. Ich habe die eben gerade nicht. Ich gehe da nicht hin. Diese Freiheit haben ja alle. Aber den anderen diese Freude zu nehmen und dann zu sagen, das ist mein gutes Recht, hier als Veto-Player, Spielverderber aufzutreten. Und die Demonstration war ja nicht verboten, muss man ja auch deutlich sagen. Das heißt, da genießt jemand genau diese Freiheit, dagegen zu sein. Und das gehört mit zu dieser demokratisch verfassten Gesellschaft. Das sehen dann immer die gerade nicht, die von der Polizei geschützt auf diesen Demonstrationen in Teilen ja auch absurde Dinge verbreiten, bis hin zu übelsten Lügen und Verleumdungen. Das ist das eine. Und das andere, was ich wichtig finde, dass ich dann immer auch noch mal fragen würde, welche Art von Freiheit fehlt dir denn? Und wenn es darum geht, die Freiheit der eigenen Erfahrungen zu vermissen, ist das eine. Aber die Freiheit, andere zu beleidigen, ist noch nie eine Freiheit gewesen, die in irgendeiner Weise dem Freiheitsversprechen gut getan hat. Und dieses Missverständnis greift ja ganz tief in die, wenn man so will, Urfreiheiten, die Menschen immer schon beschäftigt haben, nämlich die Glaubensfreiheit, die Gewissensfreiheit, die Redefreiheit. Also da, wo es darum geht, dass die Gedanken frei sind und geäußert werden dürfen. Und deswegen finde ich so wichtig, dass man sich die Zeit für so ein Gespräch dann auch nimmt, um nochmal so ein bisschen zu unterscheiden, welche Freiheit fehlt dir denn gerade? Und die Freiheit, Leute öffentlich zu beleidigen, egal wer das ist, ist eben nicht das Freiheitsversprechen, was gemeint ist, sondern es geht darum, dass Menschen in Frieden miteinander leben, die eigene Lebensziele haben, andere Vorstellungen vom Leben, andere politische Präferenzen, andere religiöse Hintergründe und das friedlich miteinander hinzukriegen. Und das andere, das ist mir auch immer wichtig, gerade bei denen, die immer sagen, meine Freiheit, mich klar zu äußern, fehlt mir, aber mal zu überlegen, was das eigentlich bedeutet, wenn sich diese Freiheitseinschränkung mal gegen mich selber richtet. Um mal so ein Beispiel zu nennen, es sagt mir dann jemand, und ich führe häufig solche Gespräche, ja, aber ich beleidige sie ja nicht, ich beleidige ja andere, was fühlen sie sich denn dann von betroffen? Und dann gucke ich in dessen sozialen Media-Account und stelle fest, dass er Frauen auf Übelste die ganze Zeit beschimpft. Das heißt, er meint die ganze Zeit auch mich und findet, das müsse man aber doch sagen dürfen. Etwa, dass Frauen in Berufen Männern die Arbeitsplätze wegnehmen und dann auch die ganzen wirklich widerlichen Dinge, die damit verbunden sind, was man mit diesen Frauen dann anstellen müsste. Und das ist ja nicht das Freiheitsversprechen, um das wir hier gerade streiten, sondern das ist ja im Grunde die libertäre Frechheit zu glauben, man könnte ohne weiteres Lügen verbreiten, Menschen beleidigen, zum Mord aufrufen und das sei von dieser Freiheit gedeckt.
Das ist nämlich, finde ich, auch eine ganz zentrale Frage, auf die ich heute auch noch kommen wollte, inwiefern man die Freiheit auch quasi eingeschränkt werden muss, um sie zu schützen. Weißt du, was ich damit meine?
Sie muss eingeschränkt werden. Und zwar schon deswegen, weil es ja auch um deine Freiheit geht und nicht nur um meine.
Ja, also dieser Punkt gerade, dass Freiheit bedeutet auch immer die Freiheit der anderen.
Das ist ganz banal. Mhm. Ja, also man kann, wenn man sich irgendwo einen Raum nimmt, das merkt man schon, wenn man durch einen Supermarkt geht, muss man damit rechnen, dass die Freiheit mit dem eigenen Einkaufswagen Schwünge durch die Regalreihen zu machen, dadurch begrenzt wird, dass jemand anders auch auf die Idee kommt, von der anderen Seite zu kommen. Und dann kommt es zum Zusammenstoß. Und das tut unter Umständen weh und das führt auch manchmal zu Ärger. Aber das ist ein gutes Bild, finde ich, dass meine Freiheit und deine zwischendurch nicht nur friedlich nebeneinander laufen, sondern auch kollidieren. Und dafür ist das Recht da, das einzuhegen. Das kann man dann natürlich auch ohne das Recht irgendwie austragen. Die elementare Sicherung meiner Freiheit, auch durch die Polizei, das muss man auch sagen, das sind Einschränkungen, die aber heilsam sind, weil sie Freiheitsräume sichern, anstatt sie zu beschränken. Okay. Und wir sehen ja gerade in den Debatten um Sicherheit, dass die fehlende Sicherung meiner Freiheit dann auch zu Angst führt und möglicherweise auch dazu, die Freiheit anderer komplett in Frage zu stellen.
Und gehen wir dann jetzt nochmal aus dem Supermarkt und von den Straßen, du hast es nämlich eben auch genannt, in die sozialen Medien. Da tobt ja auch eigentlich fast derselbe Kampf sozusagen um das, was Freiheit bedeutet. Also wenn wir da gerade hören, dass Facebook, X und wie sie alle heißen, die sozialen Medien da die Moderation abbauen oder Kontrollmechanismen abbauen, alles soll erlaubt sein. Da ist ja ähnlich. Da braucht es doch, was sagst du da, braucht es auch Regeln und das ist ein Problem, wenn das alles abgebaut, zurückgebaut wird. Also weil, ganz kurz noch, es gab ja den Vorwurf, dass es dort auch Post in Anführungszeichen zensiert wurden und rausgenommen wurden, die in der Tat, wo dann aber auch wirklich Inhalte rausgelöscht wurden, die nicht gegen irgendwelche Regeln verstoßen haben. Also das heißt, wenn jetzt Facebook oder so durch Auflagen, also auch von der EU, filtern sollten, Inhalte, sind auch einige Inhalte rausgeflogen, die nicht hätten rausfliegen dürfen. So, das ist ja so dieses Argument, weshalb dann Zuckerberg und wie sie alle heißen sagen, das muss alles zurück abgewickelt werden. Wie siehst du das?
Also man muss, glaube ich, vorweg sagen, dass die Erfindung der sozialen Medien in irgendwelchen Garagen in Silicon Valley in Kalifornien dazu dienten, dass gerade Minderheiten eine Stimme kriegen, dass es eine radikale Form von Demokratie gewesen ist, um sich auf Augenhöhe begegnen zu können. Was daraus geworden ist, ist die Machtanmaßung derer, die über den Algorithmus bestimmen und die die meisten Follower haben oder auch die größten Unterstützer für bestimmte Positionen. Und da gibt es zwei Dinge, die mit der Freiheit zusammenhängen. Das eine ist die Frage der Wahrheit. Freiheit und Wahrheit gehören historisch immer miteinander zusammen. Das ist eine Verbindung, die auseinandergezogen wurde in den sozialen Medien. Mhm. Und das andere ist der Verdacht der Zensur. Aber sowas wie Jugendschutz oder der Schutz von Minderheiten oder die Achtung darauf, dass ein bestimmtes Maß an Beleidigungen, was eigentlich strafwürdig ist, nicht vorkommt, ist keine Zensur, sondern das ist in der Tat eigentlich der Versuch, so einen Medienkosmos friedlich zu halten. Das war jedenfalls ursprünglich die Intention. Und diese, das, was man jetzt auch Hassrede nennt, in ganz, ganz vielen Phänomenen unter die Redefreiheit zu fassen, vernachlässigt genau diese Verbindung. Mhm. Also sowohl die Achtung der Würde der anderen als auch die der Wahrheitspflichtigkeit.
Ich finde auch, dass es nicht funktioniert, wenn man sagt, alles muss erlaubt sein. Ich glaube, dahinter stecken auch unterschiedliche Konzepte. Vielleicht können wir das auch nochmal gemeinsam hier erklären. Und zwar, wenn die Amerikaner immer von Freedom of Speech sprechen, dann heißt das ja dort wirklich, jeder kann alles sagen. Also auch Lügen. Also das die Freedom of Speech schützt teilweise auch Äußerungen, die in anderen Ländern als Volksverhetzung durchgehen oder einen Angriff auf die Verfassung darstellen oder Anstiftung zu Straftaten darstellen. Das ist damit alles gedeckt, Freedom of Speech. Und bei uns bedeutet ja Meinungsfreiheit was ganz anderes. Und deshalb finde ich, da auch sollte man gerade aufpassen, wenn die drüben, du hast vorhin Elon Musk genannt, sagen, nö, wir machen mit unseren Selbstbeschränkungen, wir hören jetzt auf damit, damit alles wirklich möglich ist und alles gesagt werden kann, dann atmet das diesen Geist und ist aber nicht eins zu eins übertragbar für unsere Meinungsfreiheit.
Also wichtig finde ich, bevor man dann über diese Exzesse redet, die jetzt gerade stattfinden, dass zu dem Gründungsmythos der Vereinigten Staaten eine Erfahrung gehört, die etwas mit der Zensur in Europa zu tun hat, nämlich die starke Einschränkung der Glaubens- und Gewissens- und Religionsfreiheit in Europa und die geflüchteten Gemeinschaften, ganze Dörfer teilweise, die dann in die USA ausgewandert sind, haben diese Idee, endlich frei über alles reden zu können, alles glauben zu können, ganz stark zementiert, so in dieser Gründungsgeschichte der Vereinigten Staaten. Das darf man nicht vergessen, während bei uns die Geschichte eine andere ist. Wir kommen aus einer jahrhundertelangen Tradition der Zensur, der Unterdrückung, auch von protestantischen Minderheiten etwa. Und selbst in meiner eigenen Familiengeschichte kann man das ganz gut zeigen. Die sind dann in die USA ausgewandert und haben dann in ihren Gemeinschaften, die sie gegründet haben, mit großer Emphase immer diese Freiheit der Rede verteidigt. Mhm. Und deswegen satteln diese Libertären jetzt genau auf dieser Gründungsfigur auf. Und das tun sie aber natürlich auf eine hochproblematische Weise. Das darf man aber nicht vergessen, während wir nach der Nazi-Diktatur mit diesem barbarischen Unrecht und dieser brutalsten Beschränkung, nicht nur der Religions- und Meinungsfreiheit, sondern auch der Freiheit, überhaupt leben zu dürfen, mit einem sehr viel engeren Verständnis von dem, was Meinungsfreiheit ist. Und dazu gehört immer diese Verbindung zur Wahrheit und immer die Verbindung, keine anderen damit zu schädigen. Also das, was dann auch im extremen Sinne Volksverhetzung ist oder andere Formen, die auch strafrechtlich relevant sind. Und diese beiden sehr unterschiedlichen geschichtlichen Hintergründe kann man auch sofort wieder vergessen. Die erklären aber ein bisschen was darüber, dass wir einfach aus einer anderen historischen Situation kommen.
Ja, ich nee, nicht vergessen. Ich finde das schon gut, dass wir das auch nochmal rausarbeiten, weil da ja dann so zwei Weltbilder miteinander konkurrieren. Und ich finde, wir sollten schon auf unser System oder unsere Situation hier in Deutschland gucken. Und ich habe noch so überlegt, weil wenn wir hier diesen Podcast machen und so versuchen rauszuarbeiten, was denn eigentlich nochmal Freiheit ist, wenn gerade dieser Kampf tobt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber es ist nicht das ultimative Ziel von Freiheit, also auch bei uns verfassungsrechtlich quasi die Menschenwürde.
So würde ich es in der Tat sehen.
Oder? Genau. Der kleinste gemeinsame, das Ziel ist Menschenwürde, jedes Einzelnen.
Ein Leben frei gestalten zu können, ohne die Verantwortung für dieses Leben einfach abgeben zu können, das gehört auch mit zur Würde dazu. Mhm. Aber diese Freiheit auch der Selbstgestaltung, der Selbstbestimmung, die ja dann ganz viele Artikel in unserer Verfassung auch hat. Und da wird aber immer deutlich, dass das, was diese Freiheit einschränkt, um der Freiheit der anderen willen geschieht und nicht, weil ein Staat über mein Leben bestimmen will, weil der Staat mir sagen will, wie ich zu denken habe oder all diese Zuschreibungen, sondern es geht wesentlich um die Verantwortung auch für die Freiheit der anderen, übrigens mhm. auch für die Freiheit der Schwachen.
Genau, damit finde ich eben um die Freiheit für möglichst alle und nicht für eine Gruppe. So wie
es
gerade, finde ich, auch, wenn man es tendenziell guckt, in den USA gerade passiert. Und was für ein Fazit ziehen wir jetzt gemeinsam?
Also für mich ist die Freiheitsheldin dieser Tage eine Kollegin aus Washington, Marion Budde, die Bischöfin, die in einem Dankgottesdienst von der Kanzel Trump und seiner Entourage ins Gewissen geredet hat, auf eine Weise, wie sie ihn Teil der Gemeinde hat werden lassen, indem sie ihn um Barmherzigkeit gebeten hat. Das ist auch für deutsche Ohren eine seltsame Bitte. Mhm. Sei gnädig, sei barmherzig. Aber sie hat sich in diesem Moment die Religionsfreiheit genommen, die ihr jetzt interessanterweise bestritten wird, gerade von Trump. Sie soll sich dafür entschuldigen. Sie entschuldigt sich nicht, weil sie sagt, ich habe hier meine Freiheit zu sprechen im Sinne der Religionsfreiheit genutzt für andere. Und damit ist sie der freiste Geist dieser Tage.
Der freiste Geist dieser Tage, ja. Ich finde, so wenn ich jetzt das mal so aufsummieren will, weil wir das so ein bisschen gegeneinander gehalten haben, was habe ich vorhin gesagt, liberal-progressiv und rechtsautoritär-national-libertär, ja, so diese beiden Konzepte. Ich finde es falsch, was, wenn ich das persönlich mal so sagen darf, was die Rechte gerade macht, nämlich eigentlich aus Angst, das hatten wir eingangs, das Motiv, woher kommt das, dass wir das alles gerade so debattieren, also aus Angst und aus Sorge vor der Wohlstandskrise, ich finde, da ist was dran an diesem Begriff gerade, ich finde es nicht richtig, sich aller demokratischer, rechtsstaatlicher und moralischer Bindungen zu entledigen und so diesen Egoismus zu entfesseln.
Ist gut, dass du das nochmal sagst. Man kann natürlich sagen, eigentlich ist das eine Verbindung aus Angst und Egoismus. Also mhm. Hauptsache, mir geht's auch in Zukunft noch irgendwie gut. Mhm. Zur Not auch auf Kosten der anderen. Aber man muss sagen, es gibt ja auch eine Verbindung zur radikalen Linken. Ich finde, das ist wichtig, daran nochmal zu erinnern, die auf ihre Weise ja selber massiv eingreifen will in viele Freiheiten aller Art. Mhm. Und auch sich so eine Vorstellung macht, die ganz viele Freiheitsvorstellungen, die ja auch an die Einzelnen gebunden sind, ermäßigt und die alte Idee, wenn man so will, der Bundesrepublik, um mal sowas Altmodisches zu sagen, dass Institutionen sich wechselseitig ausgleichen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der Sozialstaat als Idee, dass das auch zutiefst erschüttert ist gerade, das macht mir schon Sorgen, ehrlich gesagt, weil das ja so Freiheitssicherungsformen waren, die immer darauf geachtet haben, dass zum Beispiel auch die Unterschiede zwischen Arm und Reich nicht auf so eine brutale Weise auseinanderfallen, dass wir aus diesem Grund schon eine Verachtung für die Freiheit haben, weil Menschen den Eindruck haben, die Freiheit haben immer nur die, denen es gut geht.
Ich finde vielleicht abschließend noch den Satz, also wenn man das so mit diesem Egoismus mal vielleicht adressieren will oder das so benennen möchte, dass man dem entgegenstellen sollte, dass wir mehr Mut zur Seele haben, mehr Seele als Egoismus und es ist komplex und es ist schwierig, das auszudifferenzieren. Und ich glaube, durch die Angst, die dahinter spielt, ist es gerade für Menschen eine große Herausforderung, diesen Rahmen abzustecken, was der kleinste gemeinsame Nenner von Freiheit ist. Aber ich würde sagen, es ist sich miteinander besser erlebt als gegeneinander. Das klingt sehr, sehr klischeehaft und irgendwie ein bisschen, was auch wieder pathetisch. Aber ich finde, Das ist so mein Fazit.
Mein Fazit ist, dass ich zunehmend dankbarer werde für die Freiheitsmöglichkeiten, die ich immer selbstverständlich genommen habe, ehrlich gesagt, bis jetzt in meinem Leben. Und in dem Maß, wo ich merke, dass sie befragt oder sogar bedroht werde, führt das dazu, dass ich mich frage, was mache ich aus dieser Dankbarkeit eigentlich? Also wie kann ich diese Art von Freiheitsversprechen, das die Schwächeren auch in den Blick nimmt, eigentlich schützen vor so einer komplett an Macht und Egoismus und Durchsetzungsvermögen orientierten Welt.
Dann enden wir damit heute, oder? Wollen wir das tun? Schreiben Sie uns sehr gern Ihre Gedanken auch. bleibmensch@ndr.de. Wir freuen uns über jede Mail und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Folge von Bleib Mensch, die es natürlich auch in der ARD Audiothek gibt. Und dann auch noch der Hinweis in der ARD Audiothek. Da gibt's auch ein ganz spannendes Projekt. Was bewegt Deutschland? Das ist eine Reportage mit Jesse Wellmer und Ingo Zamperoni. Vor den vorgezogenen Bundestagsneuwahlen, sehr spannend, sind die beiden Tagesthemenmoderatoren durch das Land gereist, um zu erfahren, welche Themen die Menschen beschäftigen vor der Wahl. Freiheit ist eines dieser Themen. Die TV-Doku, die gibt's ab jetzt schon in der ARD-Mediathek und die Highlights, die können Sie auch als Podcast hören in der ARD-Audiothek. Viel Vergnügen dabei, bis zur nächsten Folge von Bleib Mensch. Machen Sie es gut. Ciao, Petra.
Ade.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.